heute mit einem Beitrag über das Institutskolloquium vom Ludwig-Uhland-Institut mit der Frage Wiederkehr der Klasse, neue kulturwissenschaftliche Perspektiven auf soziale Ungleichheit. In der ersten Hälfte dieser Stunde werden Ausschnitte aus dem Institutskolloquium mit Christina Möller und Markus Rieger-Ladig gezeigt. In der zweiten halben Stunde wird ein anschließendes Interview mit Markus Rieger-Ladig über das Thema gezeigt. Die beiden debattierten im Rahmen des Institutskolloquiums über die Bedeutung der sozialen Klasse an Universitäten.
Ich darf den ersten Gast gleich vorstellen, das ist Christina Möller. Sie ist seit knapp 4 Jahren Vertretungsprofessorin für Soziologie an der FH Dortmund. Und ihre akademische Biografie ist durchaus ungewöhnlich, beziehungsweise die gesamte Bildungsbiografie, was mit dem Thema heute viel zu tun hat. Sie hat 13 Jahre nach ihrem Hauptschulabschluss und einer Beamtinnenlaufbahn bei der Deutschen Bundespost das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg abgelegt, dann Erziehungswissenschaften mit den Nebenfächern Soziologie und Psychologie studiert und mit einem Promotionsstipendium der Hans-Böckler-Stiftung dann 2014 promoviert.
Christina Möller stellt zunächst den sogenannten Bildungstrichter vor. Das ist ein Schaubild, das eben aufzeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit als Kind von AkademikerInnen ist, einen hohen Abschluss zu erlangen und wie hoch die Wahrscheinlichkeit von Nicht-AkademikerInnen ist. Der Trichter beginnt also mit Kindergarten und Grundschule und ist da noch ziemlich breit, weil die meisten Kinder eben Kindergarten und Grundschule besuchen, und verdünnt sich bei Nicht-Akademiker-Kindern nach oben hin immer mehr.
Nicht-Akademiker-Kinder kommen nur zu 21% bis zum Studium. Und am Ende wird von diesen 100 Nicht-Akademiker-Kindern maximal eine Person den Doktorgrad erwerben. Bei den Akademiker-Kindern sehen Sie schon den großen Unterschied, dass von denjenigen 74% bis zum Hochschulstudium kommen und 10 bis zum Doktorgrad. Das heißt auch gleichzeitig 10-mal so wahrscheinlich oder so häufig wie ein Kind, das eben nicht in einer akademischen Familie groß wird. Und akademisch meint hier, mindestens ein Elternteil hat einen Hochschulabschluss. Ja, die Verläufe sind sehr ungleich in Abhängigkeit eben der sozialen Herkunft.
Müller thematisiert auch ihren eigenen Zugang zum Thema und ihren Weg, diesen wissenschaftlich zu bearbeiten.
Ich würde dann erstmal darauf eingehen, kurz, wie ich darauf schaue. Klar, ich bin auch selber betroffen, in Anführungsstrichen. Und ich habe lange in der Hochschul- und Genderforschung gearbeitet und habe dann festgestellt, wenn es um Chancengleichheit in wissenschaftlichen Karrieren ging, ging es immer um das Geschlechterverhältnis. Es ging immer darum, Frauen mehr in Führungspositionen zu bringen. Und woran macht sich diese Ungleichheit fest? Da ich aber tatsächlich, wie gesagt, Hauptschülerin war und da eine ganz andere Perspektive nochmal und ganz andere Erfahrungen auch gemacht haben und dann Dinge beobachtet habe aufgrund meiner sozialen Herkunft, habe ich mir dann gedacht, ich schaue mal, wie sieht es denn eigentlich aus bei der wissenschaftlichen Karriere nach sozialer Herkunft, und siehe da, es gab eigentlich keine Daten, keine differenzierteren Daten. Und das war dann endlich mein Dissertationsprojekt, dass ich dachte, das muss man doch mal anpacken. Und dementsprechend habe ich 2010 eine Online-Erhebung durchgeführt an den Universitäten in Nordrhein-Westfalen.
Der Klassenkampf ist mittlerweile, der wird sozusagen nicht nur in den Fabrikhallen ausgetragen, sondern im Klassenzimmer zum Beispiel. Ja? Oder Sie haben jetzt irgendwie Kleidung wie angesprochen. So, das heißt also, diese Spiele der Abgrenzung und der Unterscheidung, ja, die werden auch sozusagen kulturell irgendwie kodiert. Und deshalb brauchen wir, glaube ich, einen Klassenbegriff, der genau das irgendwie einfängt. Und ich bin jetzt kein großer Fan von Reckwitz, aber ich würde jetzt sagen, in seinem letzten Buch gibt es da schon ein paar ganz gute Hinweise. Vieles davon ist Bourdieu geschuldet, gar keine Frage, aber er führt das noch ein bisschen weiter. Und ich glaube, was man jetzt im Moment beobachten kann, also seit ein paar Jahren, dass jetzt sozusagen was man klassischerweise so Mittelschicht nannte, dass es dort jetzt irgendwie zu heftigen Verwerfungen kommt. Also es gibt in Anführungszeichen sozusagen zwei Fraktionen, ja, und die Trennlinie ist gar nicht so sehr ökonomisches Kapital, sondern es ist eine Entwertung von Lebensentwürfen. Sie haben auch von Lebensstil gerade gesprochen, ja. Also das heißt, ich glaube, was wir im Moment irgendwie erleben, ist, dass ein sozusagen eine neue sozusagen hegemoniale Form des Bürgertums irgendwie auftaucht. Also man ist Polyglott, man ist mehrsprachig, man ist irgendwie viel unterwegs, man beherrscht die neuen Sprachcodes, ne? Also man gendert und anderes mehr, weiß sozusagen, wo man sich irgendwie zurückhält, weiß, dass man sozusagen bestimmte Formen jetzt sozusagen des Paternalismus, des Sexismus, dass das einfach nicht mehr schick ist. Ja? Also diese Lektion hat man jetzt irgendwie gelernt. Und das sind in der Regel diese Leute alle akademisch ausgebildet, so wie wir zwei, ja. Also die sozusagen auch, sozusagen virtuos, und elaboriert sich sozusagen wieder ausdrücken können, ja. Und die treffen auf eine Fraktion, die im Zweifelfall, am Ende des Monats kein geringeres Gehalt hat, ja. Wenn sie zum Beispiel jetzt eine Metzgerei haben, die wie gut läuft, dann im Zweifelfall verdienen sie mehr als ein Hochschullehrer, ja. Der aber, sobald er oder sie sich öffentlich irgendwie äußert, aufpassen muss, nicht in 1000 Fettnäpfchen irgendwie zu treten. Ja? Also Sie kennen wahrscheinlich die Diskussion über, wer ist die erste Instanz oder die letzte Instanz? Ja, als dann Thomas Gottschalk irgendwie anfing von Blackfacing und erzählte, dass er auch mal Indianer war und so weiter. Ja? Also auf einmal merken Sie, dann müssen Sie mit einem riesen Shitstorm irgendwie rechnen. Ja? So, und das heißt, und was man jetzt irgendwie feststellen kann, ist, dass sozusagen dieses neue, hippe, polyglotte Bürgertum, ja, sozusagen die andere Fraktion kolossal abwertet. Und jetzt findet dieser Klassenkampf nicht mehr sozusagen mit dem Portemonnaie irgendwie statt, ja, sondern was ist ein verantwortungsvoller, wertvoller Lebensstil, nachhaltig und so weiter. Ja. Und dann sind wir relativ schnell bei der Gelbwestendebatte in Frankreich, ja, wo sie sozusagen das Bürgertum in Paris brüstet, natürlich kein Auto zu fahren. Ja, weil man lieber mit dem Taxi fährt oder mit der U-Bahn, ja. Und die Leute, die den Müll wegräumen, die im Zweifelfall in die Küche irgendwie reparieren, die haben nicht das Geld, um in Paris zu leben, ja. Die wohnen in den Banlieues. Und was machen die, wenn die ihre Werkzeuge, ihre ganzen Gerätschaften sozusagen von den Banlieues reinfahren? Die rühren mit ihrem Diesel irgendwie in die Innenstadt. Das ist in den USA irgendwie auch nicht anders, ja. So. Und für die spielt der Spritpreis irgendwie eine große Rolle, ja. Aber in der Regel wird das gar nicht ökonomisch irgendwie diskutiert, sondern es wird moralisch diskutiert, ja. Verstehen Sie? Dieser Lebensentwurf wird moralisch diskreditiert. Und das spüren eben diese Leute. Das hatten wir ja vorhin schon. Die spüren das, aber haben im Zweifel eben nicht das Vokabular dafür. Und das wäre dann interessant, irgendwie Bourdieu zu lesen. Ja? Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass wir jetzt anfangen sollen, irgendwie mit diesen Flächendecken wie Bourdieu zu lesen. Aber man könnte jetzt sagen, aus einer ökonomischen Konkurrenz wird jetzt eine moralische Abwertung und Diskreditierung. Und das halte ich für hochproblematisch. Und das können wir, glaube ich, im Moment irgendwie beobachten. Und um das einzufangen, brauchen wir einen raffinierteren Klassenbegriff, würde ich sagen.